Herzlich willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
Hallo, mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler. Ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier an der Neuen Galerie Graz und spreche heute mit Heidrun Zettelbauer, Historikerin an der Karl-Franzens-Universität Graz. Ihr Spezialgebiet ist die historische Frauen- und Geschlechterforschung, wobei es bei diesem Thema vor allem rund um die Fragen von Gleichheit und Machtverhältnissen geht. Wir beginnen mit einem von dir ausgewählten Kunstwerk aus der Ausstellung. Es geht um das Plakat von Mara Schröter-Malitzki aus dem Jahr 1919, das auch das Sujet der Ausstellung darstellt. Vielleicht magst du es kurz beschreiben.
Es ist eben ein Bild von Mara Schröter-Malitzki. Es ist eigentlich ein Ausstellungsplakat. Und ich habe es mir deswegen ausgesucht, weil ich finde, das Spannende daran ist, dass es einfach Geschlechterrepräsentationen der Zeit zum Thema hat, auch kritisch reflektiert. Und aus meiner Sicht korrespondiert es mit noch zwei Bildern in der Ausstellung, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Was zu sehen ist, ist eine androgyne Figur, würde ich sagen, mit einem blauen Turban, in schwarzem Mantel, weißer Bluse oder weißem Pullover. Die Figur hat eine Zigarette in der linken Hand. Sie sitzt in einem braunen Sessel, sehr entspannt. Und die Gesichtszüge sind eigentlich ja unentschieden, könnte man sagen. Es ist nicht ganz eindeutig definierbar, ob sie männlich oder weiblich sind. Für eine männliche Figur würde zum Beispiel das Kinn sprechen, aber für eine weibliche Figur zum Beispiel die Ohrringe. Für eine männliche Figur die großen Hände, für eine weibliche Figur die langen Fingernägel. Also mich hat dieses Bild oder dieses Ausstellungsplakat fasziniert, weil es sozusagen dazwischen ist und weil es sich eigentlich den Stereotypen entzieht.
Das Ausstellungsplakat geht zurück auf ein Werbeplakat von 1919. Mirus Antinicotinum ist die Werbung, also die Marke. Vornehmste Zigarettenhülse wird hier beworben. Insofern ist es sehr spannend, dass es auch als Ausstellungsplakat hier gewählt wurde. Also die Zigarette als Symbol ist vielleicht spannend, 1919, aber auch 2020. Vielleicht kommen wir darüber auch zu sprechen. Warum hast du dir aus dieser Fülle von Werken in der Ausstellung, wo ja 63 Künstlerinnen aus dem Verborgenen hervorgeholt wurden, Depotleichen unter Anführungszeichen restauriert wurden, neue Namen unter Anführungszeichen wiederentdeckt wurden, aus Archiven ausgegraben wurden, Biografien zusammengetragen. Wieso ausgerechnet dieses Plakat?
Ich muss überhaupt vorausschicken, dass es mir ganz, ganz schwer gefallen ist, mich für ein Bild zu entscheiden. Und in Wirklichkeit habe ich es auch nicht getan. Ich habe mich im Vorfeld eigentlich so ein bisschen angenähert an die Frauenbiografien. Und ich finde vor allem die Biografie von Mara Schröter-Malitzki interessant, aber ich finde sie auch interessant in Zusammenhang mit zwei anderen Biografien von Künstlerinnen, die in der Ausstellung vertreten sind, nämlich Alvine Hotter und Ida Marley. Und warum ich mich den Künstlerinnen ein bisschen annähern möchte, ist eigentlich deshalb, weil sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich mit Geschlechterbildern, Geschlechterrepräsentationen aus der Zeit auseinandersetzen. Und sie tun das auf eigentlich ganz unterschiedliche Weise. Zum einen ist es so ein bisschen beißende Kritik bei Hotter, zum anderen ist es so das Spiel auch mit diesen Geschlechterbildern, wie eben bei Mara Schröter-Malitzki. Und bei Ida Marley denke ich, also da finde ich vor allem dieses Selbstporträt, die trüben Ahnungen, sehr spannend. Das ist eine sehr, sehr persönliche Auseinandersetzung mit diesen Geschlechterbildern, Geschlechterrepräsentationen. Und das ist eigentlich sozusagen mein Forschungsfeld, die Frauen- und Geschlechtergeschichte oder überhaupt die Frauenforschung, Geschlechterforschung, die beschäftigt sich ganz stark sozusagen mit Bildern, mit Repräsentationen von Geschlecht in gegenwärtiger, aber auch historischer Perspektive. Und sie beschäftigt sich aber auch damit, wie sich Menschen in Bezug setzen dazu. Also wie sie diese Geschlechterbilder integrieren in ihren Lebensentwurf, wie sie sie affirmieren, bestätigen, unterstützen, aber auch wie sie sie unterlaufen und kritisieren. Und ich finde, diese drei Bilder oder diese drei Biografien, die zeigen einfach also die ganze Bandbreite, was möglich ist an Lebensentwürfen und sich in Bezug setzen zu diesen Geschlechterbildern.
Wie würdest du meinen, dass sich die Geschlechterbilder dieser drei Künstlerinnen in die Gegenwart übersetzen ließen? Oder wie würden wir sie aus heutiger Sicht verstehen? Hat sich da sehr viel verändert oder meinst du aus historischer Perspektive, wie der Filter der Gegenwart auf diese Bilder wirkt? Das würde mich interessieren, aus deiner Sicht.
Ja, ich denke, was sich nicht verändert hat, ist, dass wir konfrontiert sind mit Geschlechternormen, mit Geschlechterbildern. Was ist überhaupt Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Was knüpft sich daran an Aufgaben, an Pflichten für Frauen, für Männer in der Gesellschaft? Ich denke, diese Normen gibt es nach wie vor. Sie haben sich natürlich verändert. Also die ersten Künstlerinnen, die in dieser Ausstellung vertreten sind, sind ja nochmal mit ganz anderen Geschlechterbildern und Normen konfrontiert gewesen als jetzt die späteren Generationen von Frauen, die in der Ausstellung vertreten sind. Also da hat sich viel getan, aber interessanterweise gibt es trotzdem so persistente Punkte, die gleich bleiben. Ja, diese Auseinandersetzung etwa mit Arbeitsteilungen, was ist sozusagen weibliche, was ist männliche Arbeit. Ein großes Thema der Frauen- und Geschlechtergeschichte ist die Teilung zwischen Reproduktions- und Produktionsarbeit, also sozusagen die Produktionsarbeit als die männliche, per se männliche Arbeit und die Reproduktionsarbeit als die ungesehene weibliche Arbeit, Fürsorge, Erziehung, den Haushalt. Dieses Thema spielt in dieser Zeit die es in der Ausstellung geht, eine ganz, ganz große Rolle. Also diese Auseinandersetzung, was ist sozusagen typisch weiblich, was ist typisch männlich, was ist eine Wesenseigenschaft, das spielt im bürgerlichen Geschlechtermodell im 19. Jahrhundert eine ganz wichtige Rolle. Und interessanterweise sind wir gerade in der gegenwärtigen Situation ganz stark genau mit diesen Bildern wieder konfrontiert. Auch wenn sich Arbeitsteilungen verschoben haben, hat sich trotzdem zum Beispiel in der Corona-Krise gezeigt, dass der überwiegende Teil der Reproduktionsarbeit noch immer von Frauen gemacht wird. Die Care-Arbeit ist noch immer ein großes weibliches Thema. Das finde ich ganz interessant, sich sozusagen damit den Geschlechterbildern in der Vergangenheit auseinanderzusetzen und auch die Frage zu stellen, was hat sich verändert und was auch nicht. Also wo braucht sozusagen auch noch politische Positionierung und Veränderung?
Die Care-Arbeit, die du ansprichst, finde ich sehr spannend, auch im Hinblick auf andere Biografien der Künstlerinnen, weil diese sehr brüchig sind oft, weil sie unterbrochen sind von privaten Ereignissen, von der Pflege der Eltern oder Familienangehörigen, wo es eine Einordnung und Unterordnung gibt, was die Kunst betrifft. Also die Kunst wird hintangestellt, hat nicht den Stellenwert wie bei männlichen Kollegen. Ich glaube, dieser Aspekt, dieses sich zurückstellen, ist vielleicht auch der Grund dafür, warum die weiblichen Künstlerinnen in der Kunstgeschichte nach 1945 auch zurückgestellt wurden. Ja, also es ist eine aktive und eine passive Seite dabei. Und dieses Spannungsverhältnis immer wieder neu anzuschauen im Laufe der Geschichte, halte ich für sehr, sehr wichtig und notwendig, auch gerade eben heute. Eine andere Frage, die mich auch sehr beschäftigt in der Auseinandersetzung mit dieser von Gudrun Danzer kuratierten Ausstellung ist, wie kann ich mir die Situation der Frauen allgemein und der Künstlerinnen im Speziellen ab 1919 in Österreich vorstellen?
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zurück zu dieser Brüchigkeit der Biografien. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil der Frauen- und Geschlechterforschung geht es auch darum zu zeigen, dass es die Frauen nicht gibt in der Geschichte, sondern die Lebenssituation, die Lebensentwürfe von Frauen und besonders in der Zeit, wir sprechen hier von 1850 bis 1950, sind extrem ausdifferenziert, sind ganz, ganz unterschiedlich. Und ich finde, das Spannende an der Ausstellung ist eigentlich, dass sie auch diese Vielschichtigkeit sichtbar macht. Und gerade auch diese drei Künstlerinnen, die ich jetzt vorhin genannt habe, die zeigen das auch, die verdeutlichen auch diese Brüchigkeit. Gerade dann in der NS-Zeit und gerade sozusagen auch was ihre persönlichen Lebensentwürfe betrifft. Zurück sozusagen zur Frage, was passiert 1918? Das ist natürlich ein großer Bruch. Ja? Also die Erreichung oder die Etablierung der Demokratie, die Erreichung des Wahlrechts, etwas, was die die Frauenbewegung seit den 1860er Jahren massiv gefordert hatte, wird sozusagen realisiert. Und es ist auch ganz sicher eine wichtige Zäsur. Aber aus geschlechterhistorischer Sicht ist auch immer interessant, dass natürlich die rechtliche Gleichstellung noch nicht bedeutet, dass es eine Gleichstellung auf sozialer, auf politischer, auf kultureller Ebene gibt. Und das sehen wir auch 1918. Für manche Frauen in der Gesellschaft löst sich tatsächlich vieles auf. Die können tatsächlich sozusagen auch einen selbstbestimmten Lebensentwurf leben. Für viele ist das nicht der Fall. Viele bleiben sozusagen auch in einem, ja, auch konfrontiert mit Handlungseinschränkungen auf unterschiedlicher Ebene. Und zum Beispiel diese Care-Arbeit, die du vorhin angesprochen hast, das sieht man ja zum Beispiel bei Alwine Hotter, die dann ja auch sozusagen diese künstlerische Karriere durchaus auch zurückstellt, um sich der Pflege ihres Bruders zu widmen. Und ich denke, in den unterschiedlichen Biografien werden sozusagen so unterschiedliche Beschränkungen, aber auch Handlungsmöglichkeiten sichtbar. Und darum ist es, denke ich, wichtig, dass wir nicht sozusagen pauschal von der Situation der Frauen reden, sondern wirklich im konkreten Fall darüber nachdenken, wo sind Frauen konfrontiert mit Einschränkungen, aber wo haben sie auch Handlungsspielräume? Und viele der Künstlerinnen zeigen ja auf unglaubliche Art und Weise, wie sehr sie sozusagen ihren eigenen Lebensentwurf aktiv gestalten, Akteurinnen sind der Geschichte und nicht passive Opfer sind dieser Strukturen, mit denen sie konfrontiert sind. Das kann sein sehr zynisch und manchmal auch ein bisschen sarkastisch, wie das Alwine Hotter tut in diesem Druck, den ich sehr spannend finde, wo sie über das Gesellschaftsleben der feinen Gesellschaft nachdenkt. Das kann spielerisch sein, so wie das Schröter-Malitzki macht. Und das kann sozusagen sein, indem die Kunst ein ganz persönliches Ausdrucksmittel ist, wie im Fall von Mali. Das finde ich spannend, diese Bandbreite an Handlungsspielräumen trotz einschränkender Strukturen, die in der Gesellschaft existieren.
Also eine dieser einschränkenden Strukturen, die mir jetzt einfällt, ist die Einschränkung der Rechte der Frauen, wenn sie verheiratet sind. Also verheiratete Frauen haben erst ab den 1970er Jahren sukzessive mehr Freiheiten in einer Ehe erhalten. Glaubt man aus heutiger Perspektive kaum, aber es ist so. Und eine Ehe bedeutete in der Zwischenkriegszeit vielfach eben auch die Unterordnung unter den Mann. Also da waren klare Hierarchien rechtlich vorgegeben. Und das Spannende ist, weil du eben auch sehr betonst, die Unterschiedlichkeit in den Lebenswegen der Frauen, ist es gerade bei 28 dieser 63 Biografien so, dass die Frauen sich gegen eine Ehe entschieden haben und in vielen Fällen auch gegen Kinder, weil das einerseits ihre Unabhängigkeit gewährleistet hat und den Handlungsspielraum weiter ließ, als wenn sie verheiratet gewesen wären. Aber man müsste auch, da sind die historischen Daten vielleicht schlecht, die Beziehungen der Künstlerinnen sich genauer anschauen. Im Fall von Norbertine Breslan-Roth etwa weiß man, dass ihr Mann Georg von Breslan sie sehr unterstützt hat und sehr als assistierender, helfender Mann die druckende Tätigkeit übernommen hat und das künstlerische Freischaffende ihr völlig überlassen hat. Also da hat es eine eigene Form der Beziehung gegeben. Und diese unkonventionelleren Formen sind sicher eben genauso spannend wie die konventionellen.
Also ich glaube, was auch total interessant ist, wenn wir uns mit Frauenbiografien in der Geschichte auseinandersetzen, dass das, was du angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sozusagen vieles einfach nicht bekannt ist, weil gerade der Kanon, und da ist die Kunstgeschichte wahrscheinlich nicht anders als die Geschichtswissenschaften, die haben sich einfach lange Zeit überhaupt nicht für diese Frauen interessiert. Und das heißt, uns fehlen in vielerlei Hinsicht sozusagen immer noch die Grundlagen. Und das heißt im konkreten Fall, zum Beispiel eben, dass vieles nicht bekannt ist von diesen Künstlerinnen, aber nicht nur von Künstlerinnen, das betrifft ganz viele andere, ob das jetzt Wissenschaftlerinnen sind oder Politikerinnen aus der Zeit. Das heißt, da fehlt uns noch ganz viel an Grundlagen, um das überhaupt auch Aussagen treffen zu können, ob das jetzt wirklich anders ist. Was wir schon sehen können, und gerade wenn wir, also in meinem Fach, ich mich zum Beispiel mit Wissenschaftlerinnen auch auseinandergesetzt habe, dass die Wege, die Frauen einschlagen müssen, oft ganz viele Umwege sichtbar machen. Also da gibt es keine lineare Entwicklung, da gibt es nicht sozusagen gerade Ausbildungswege, sondern da gibt es oft ganz viele Umwege und wirklich das Versuchen, sich in diesen Rahmenbedingungen, die es gibt, auch so für sich selbst einen Weg zu entwickeln. Also auch im Sinne eines individuellen Emanzipationsprozesses. Da hat sich ganz viel getan, ja, in diesen letzten 100 Jahren oder 150 Jahren. Das ist ganz sicher anders, aber trotzdem verlaufen zum Beispiel noch immer Karrieren von Frauen heute anders als die von Männern. Ob das jetzt die Teilzeit ist, die so noch immer für viele die Norm ist, des Arbeitsverhältnisses für viele Frauen, oder auch sozusagen, wie man dann eben mit der Vereinbarkeit umgeht. Und für Frauen im 19. Jahrhundert war das sicher noch sehr viel mehr eine Entscheidung entweder oder. Also entweder sozusagen ein individueller Emanzipationsprozess oder Kinder oder Familie. Das Grundproblem hat sich eigentlich bis heute nicht gelöst. Es geht darum, wie kann man sozusagen mit Reproduktionsarbeit in einer Leistungsgesellschaft umgehen. Dieses Thema ist nach wie vor ganz, ganz akut und es betrifft die Kinderbetreuung, die Kindererziehung, genauso wie den Umgang mit alten Menschen, die Pflege von alten Menschen. Da hat unsere Gesellschaft vieles nicht gelöst.
Ja, was mir dazu einfällt, ist jetzt, während des Lockdowns war ja sehr stark von den Helden und Heldinnen des Alltags die Rede. Und wenn ich mir den Begriff des Heldentums überlege, dann ist die Geschichte oder die Kunstgeschichte vielfach eine Heldengeschichte, nämlich eine männliche Heldengeschichte, insofern als der geniale Geist des großen Künstlers männlich ist. Und Alltagsarbeit in dem Sinn hat was sehr Pragmatisches und wenig Heldentumhaftes. Insofern ist vielleicht auch das ein Aspekt, der uns da in die Quere kommt. Ja? Und wo man sich überlegen muss, wie viel Heldentum brauchen wir in unserer Gesellschaft, um uns an Vorbildern orientieren zu können. Welche Rolle spielen diese Fragestellungen?
Vielleicht nur ganz kurz dazu, ich denke, was sozusagen, oder das war vielleicht auch ein erster Schritt, den die Frauenforschung eingeschlagen hat, einmal dieses Sichtbarmachen, ja, von Künstlerinnen, von bedeutenden Figuren, Frauenfiguren in der Geschichte. Ich denke, heute hat sich die Forschung insofern ein bisschen verändert, als es ganz stark sozusagen auch um Beziehungen zwischen den Geschlechtern geht. Also es reicht oft nicht aus, sozusagen nur ein Geschlecht in den Blick zu nehmen, sondern es braucht gerade auch diese Beziehungskategorie und sich anzuschauen, wie schauen eben Beziehungen aus zwischen Männern und Frauen, wie verändern sich die. Also da hat sich vielleicht, denke ich, die Forschung auch nochmal ein bisschen verbreitert und auch der Anspruch. Also es geht wirklich auch um eine grundlegende Gesellschaftsanalyse. Das ist, so würde ich vielleicht mein Fach auch beschreiben.
Für mich schließt sich da jetzt ein wunderbarer Bogen wieder zum Anfang, zu unserem Bild. Anti-Nikotin, das Werbeplakat, wo nicht ganz klar ist, reden wir von Mann oder Frau. Die Zigarette als Symbol, magst du da aus deiner Sicht das kurz beschreiben?
Ja, meine erste Assoziation ist natürlich das Bild der neuen Frau in den 20er Jahren, die tatsächlich so einen Bruch auch darstellt mit den Frauenbildern, die in Ende des 19. Jahrhunderts noch ganz stark existiert haben. Die selbstbewusste, die unabhängige Frau, die öffentlich raucht, die sich sozusagen selbstbewusst auch im öffentlichen Raum bewegt. Dieses Bild der neuen Frau in den 20er Jahren, das wird oft auch verbunden mit dem Bubikopf, mit den kurzen Haaren. Auch das sozusagen ein sichtbares Zeichen, dass sich hier was verändert hat in den Geschlechterbeziehungen und Geschlechterrepräsentationen. Meine Assoziation ist auch ein bisschen, dass das eigentlich schon ein bisschen früher losgeht. Also wenn man sich anschaut, es gibt auch im 19. Jahrhundert Figuren in der Frauenbewegung, in der ersten Frauenbewegung, die sich eigentlich diesen zugewiesenen Geschlechternormen schon stark entziehen und wo interessanterweise auch dieses sich malen lassen mit der Zigarette ist schon ein Bruch mit diesem Geschlechterbild. Und zu Beginn des Ersten Weltkriegs lösen sich einfach auf vielerlei Hinsicht in vielerlei Hinsicht Geschlechterstereotypen auf, weil sie sich nicht mehr halten lassen. Also viele Männer sind eingerückt, Frauen müssen sozusagen viele Arbeiten auch übernehmen, sind in die Kriegsindustrie involviert, müssen sozusagen in der Rüstungsindustrie arbeiten. Das verändert auch das Selbstbild von vielen Frauen und das zeigt sich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man die Gesamtgesellschaft in den Blick nimmt, das ist eine Möglichkeit, die eigentlich trotzdem nur wenigen Frauen zur Verfügung stellt. Das ist ein urbanes Bild, dieses Bild der modernen, jungen Frau, die sich selbstbewusst im städtischen Raum bewegt. Für den Großteil der Frauen ist es kein Identifikationsbild. Die sind sozusagen überwiegend auch in traditionellen Geschlechterbeziehungen, in einer Ehe mit Kindern, mit Fürsorge, mit Reproduktionsarbeiten auch beschäftigt. Aber es gibt diesen Aufbruch und den gibt es eigentlich schon seit der Zeit um 1900, wo ja gerade im Feminismus sich auch Utopien und Gesellschaftsentwürfe diskutiert werden, wie kann eine geschlechtergerechte Gesellschaft aussehen. Und das ist sehr, sehr faszinierend, sich mit diesen Entwürfen auseinanderzusetzen. Also wenn etwa Hedwig Dohm über die Ehe nachdenkt, wie kann man eine Ehe verändern? Wie kann das sozusagen wirklich kein hierarchisches Verhältnis von Männern und Frauen sein, sondern wie kann eine Ehe sozusagen auch eine Partnerschaft, eine gleichberechtigte Partnerschaft sein? Es ist unglaublich spannend, was da um 1900 schon vorgedacht wird. Oder auch Frauennetzwerke in der Frauenbewegung sind etwas Neues. Also da merkt man, da gibt es einen Aufbruch und da wird vieles vorgedacht, was dann sozusagen Ende des 20. Jahrhunderts in der zweiten Frauenbewegung umgesetzt, realisiert wird. Und das, was du vorhin angesprochen hast, der Schritt zur rechtlichen Gleichstellung, auch in der Familie, in der Ehe, mit der Familienrechtsreform 1945, das ist dann sozusagen etwas, was schon eine ganz lange Vorgeschichte hat und auch lange Zeit kritisiert worden ist, bis es dann endlich sozusagen gelöst worden ist, könnte man sagen.
Ich glaube, es ist gut, wir finden einen Abschluss, eine abschließende Frage. Die ich dir gerne stellen würde, ist die Frage nach der Zukunft. Was wünscht sich eine Wissenschaftlerin, eine Historikerin, die auf der Universität viele Jahre tätig ist, viele Forschungen zu dem Thema angestellt hat, die Gegenwart versucht, aus der Geschichte zu verstehen und uns deutlich zu machen, wie wir bestimmte Phänomene im Spiegel der Vergangenheit heute deuten müssten, sollten und welche Auswirkungen sie gehabt haben? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube, was es braucht, ist auch ein Stück weit immer wieder herauszusteigen aus dieser Geschwindigkeit, aus einer Leistungsgesellschaft. Ein Stück weit auch Zeit, um wieder zu reflektieren über, wie schauen Geschlechterbeziehungen aus. Ein Stück weit auch wieder sich zu überlegen, wie können Geschlechterbeziehungen gerechter sein? Wie können wir sozusagen gemeinsam auch an einer gerechteren, geschlechtergerechteren Welt arbeiten? Was brauchen sozusagen auch die nachfolgenden Generationen? Was brauchen unsere Kinder? Welche Räume brauchen die, über das nachzudenken? Ich glaube, man kann nicht direkt aus der Geschichte lernen in dem Sinn, dass wir Handlungsanleitungen aus der Geschichte herausziehen können. Aber was wir lernen können, sind Strukturen, die unsere Gegenwart prägen. Wie haben sich diese Strukturen entwickelt? Und dort anzugreifen und zu sagen, wie müssen wir sozusagen unser Zusammenleben verändern, damit wir ein Stück weit sozusagen eine gerechtere Gesellschaft haben. Das, denke ich, können wir mitnehmen aus der Gesellschaft, aus der Vergangenheit. Und insgesamt, glaube ich, braucht es auch, dass wir Geschlecht auch nochmal denken müssen, wie verhält sich das zu anderen Ausgrenzungskategorien in der Gesellschaft. Geschlecht ist nicht das Einzige, es werden nicht nur über Geschlecht Ungleichheiten hergestellt. Darüber entscheiden sozusagen, welche Chancen und welche Lebensperspektiven sie entwickeln können. Und hier zu überlegen, wie sich Geschlecht auch verbindet mit anderen Ausschließungskriterien und wie wir da ansetzen können und das sozusagen verbessern können, das wäre für mich so ein Bild auch, dass wir, oder etwas, was wir für die Zukunft entwickeln müssen, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen.
Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Heidrun Zettelbauer. Danke.